Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz. Die Allianz ist vielfältig und die Podcasts unserer Mitarbeitenden sind es auch. Gesundheitstipps, Infos zum neuen Lernen, Einblick in agile Arbeitsweisen oder zum Diversity Management in der Allianz. Dazu und zu vielen weiteren Themen gibt es Podcasts, die ursprünglich für eine interne Hörerschaft entwickelt wurden, die aber auch für viele von euch da draußen interessant sein dürften. Hör doch einfach mal rein und wenn es dir gefällt, dann abonniere uns doch einfach. Disclaimer: Die Inhalte liegen in der Verantwortung der jeweiligen PodcasterInnen und sind nicht unbedingt die offizielle Sichtweise des Unternehmens. Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
Herzlich willkommen zum Allianz Gesundheitstalk, dem Podcast der Allianz Privaten Krankenversicherung. Rund um Gesundheit, Prävention und Geschichten, die bewegen. Mein Name ist Sabrina Volkmann von der Allianz Privaten Krankenversicherung und auch dieses Mal erwartet Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine spannende dreiteilige Serie und zwar zum Thema Männergesundheit. Heute im ersten Teil geht es darum, warum Männer krank werden und was wir dagegen tun können. Und heute sitzt mir Dr. Tobias Jäger gegenüber, Facharzt für Urologie, Experte für Männergesundheit und Buchautor. Bei allen Themen liegt ihm dabei Prävention sehr am Herzen. Lieber Herr Dr. Jäger, herzlich willkommen bei uns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, in unserem ersten Teil dreht sich gleich alles um Verhalten, Prävention, typische Männerkrankheiten, was der Volksmund so sagt. Aber zuerst stelle ich eigentlich jedem Gast immer eine Frage, eine persönlichere Frage, und zwar, was hat Sie zu dem Thema bewegt und so gepackt, dass Sie sich dem Thema Männergesundheit widmen, Herr Dr. Jäger?
Ja, einmal die eigene Erfahrung natürlich. Mittlerweile habe ich auch die 50er-Grenze überschritten. Und man merkt bei sich selbst, dass dann irgendwann auch Themen auf den Tisch kommen, womit man vorher sich nicht so viel beschäftigt hat. Aber auch schon in jüngeren Jahren aus der Perspektive heraus, dass ich einfach relativ schnell in meiner praktischen Erfahrung festgestellt habe, dass Männer sich um ihre eigene Gesundheit sehr viel weniger kümmern, als die Frauen das tun.
Mhm. Ja, Sie sprechen schon an. Also als Urologe haben Sie natürlich auch einen Vergleich, weil Sie auch Patientinnen haben, nicht nur männliche Patienten. Gibt es denn aus Ihrer Sicht typische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Krankheiten generell angeht?
Ja, dazu gibt es einmal aus meiner Erfahrung heraus, aber auch ganz professionelle Erfahrungen, die gesammelt worden sind im Rahmen von Befragungen der Männer. Und die sind mal gefragt worden, wann würdest du denn bei so leichten Beschwerden, nicht wirklich was Katastrophales, aber irgendwo bei einem kleinen Wehwehchen zum Arzt gehen? Und das Gleiche sind auch die Frauen gefragt worden. Bei den Frauen kann ich es direkt auflösen, da waren es 1-2 Wochen. Dann haben die Frauen sich erst einmal Gedanken gemacht, diese Beschwerden beim Arzt abklären zu lassen. Bei Männern sind es bei leichten Beschwerden teilweise Jahre, 2-3 Jahre. Und das ist halt ein riesengroßer Unterschied, denn wollen wir mal hoffen, dass diese leichten Beschwerden keinen ernsten Hintergrund haben, sollten die das aber doch haben, dann ist natürlich bei einer ernsthaften Erkrankung ein zeitlicher Versatz von 2-3 Jahren unter Umständen für die Heilungsaussichten und für die Prognose von Erkrankungen schon ein entscheidender Unterschied.
Mhm, Wahnsinn, also diese Differenz war mir jetzt gar nicht so bewusst tatsächlich, dass es sich um Jahre gleich dreht. Jetzt habe ich das Wort schon gesagt, typische Männerkrankheiten. Mir fällt dabei ja, wenn ich jetzt an meinen Papa denke, ein typisch häufiger Harndrang, wenn man älter wird. Entschuldigung, Papa, an der Stelle. Aber vielleicht können wir noch mal mehr drauf eingehen, was so die typischen Krankheiten sind, die Männer betreffen.
Ja, auf dem ersten Platz der Erkrankungen und auch, wenn wir sofort über so ein unschönes Thema wie Todesraten sprechen, dann muss man sagen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen diese Statistik immer noch an. Solche Dinge wie koronare Herzerkrankungen und auch Herzinfarkte, solche Sachen, das sind auch in vielen Fällen typische Männerprobleme. Und dann kommen wir schon relativ schnell auch in den Bereich der Urologie, wo ich mich zu Hause fühle, weil die Tumorerkrankungen, wenn man da mal die Prostatakrebserkrankungen, Blasentumore, Nierentumore und bei den jüngeren Männern auch noch die Hodentumore zusammenrechnet, dann hat man schon 40% der möglichen Krebserkrankungen abgedeckt. Und wenn man dann noch die Darmkrebserkrankung dazu nimmt und die entsprechenden Vorsorgeangebote in diesem Bereich, dann steigert man den Anteil nochmal ganz gewaltig. Und auch bei den Todesraten, bei Risikoverhalten, Suizidraten kommen die Männer immer etwas schlechter weg. Männer werden auch häufiger Opfer von Unfällen, Verkehrsunfälle, schwere Verkehrsunfälle. Auch da sind die Männer häufiger betroffen, was vielleicht wieder an dem Risikoverhalten dann auch liegt.
Das ist schon mal ein gutes Stichwort. Wort Risikoverhalten, aber generell auch. Gehen denn Männer generell nicht nur mit Krankheiten und Symptomen anders um, sondern eben auch, wie Sie es schon gerade angesprochen haben, zum Beispiel mit dem Risikoverhalten, Suchtverhalten. Gibt es denn da auch Hinweise?
Das greift alles sehr ineinander. Also es geht ja auch um solche Dinge wie die psychische Situation, Stressverhalten, Stressbelastung mündet bei Männern häufiger in Drogenkonsum, Alkoholabhängigkeit und solche Dinge, als das bei Frauen der Fall ist. Mhm. Und das ist dann wiederum für die körperliche Gesundheit auch eine Katastrophe. Also insofern gibt es da schon gravierende Unterschiede vom männlichen und weiblichen Geschlecht.
Mhm. Würden Sie sagen, gerade auch Erziehung, Rollenbilder und auch vielleicht gesellschaftliche Erwartungen spielen dabei eine Rolle? Gibt es da Theorien dazu?
Ja klar, also dieser alte Ausspruch von manchen Eltern, der auch heute noch immer mal auf dem Spielplatz zu hören ist, Indianer kennt keinen Schmerz, das werden Jungs wahrscheinlich nach wie vor viel häufiger zu hören kriegen als die Mädels. Wenn ein Mädchen mal sich das Knie aufgeschrammt hat am Spielgerüst, dann wird da sofort ganz anders bemuttert, in Anführungsstrichen, und ganz anders mit umgegangen, als wenn das bei einem Jungen ist. Mhm. Und das wird dann auch irgendwann in das Selbstbild der Männer eingebaut, sodass die Männer sich einfach unverletzlicher, stärker fühlen, und bei einem starken und unverletzlichen Mann spielt dann so ein Thema wie Früherkennung wieder keine Rolle. Denn solange nichts wehtut oder irgendwelche kleineren Probleme da sind, sieht der Mann dann auch wenig Bedarf, sich um seine Gesundheit zu kümmern.
Mhm. Gibt es denn auch bestimmte, ich sag mal, Warnsignale und Symptome, die ganz oft bagatellisiert werden bei Männern? Oder kann man das nicht ganz so sagen?
Ja, doch schon. Also wenn man mal die Stressbelastung sich anguckt und solche Dinge, die heutzutage ja auch häufig diagnostiziert werden, Depression oder Burnout, dann ist das für Männer deutlich, deutlich schwieriger, sich mit dieser Diagnose anzufreunden und mit der Situation, dass der Stress und die Belastung dann doch für die Bewältigung zu hoch ist, zu groß ist. Und Frauen gehen damit anders um. Die nehmen solche Symptome wie dann Schlafstörungen, die sich daraus ergeben können, oder Stimmungsschwankungen, Tagesmüdigkeit, nehmen Frauen anders wahr und freunden sich mit dieser Diagnose, die sich daraus ergeben kann, auch deutlich mehr an als die Männer. Wenn Männer sich dann im beruflichen Alltag oder auch im familiären Umfeld nicht mehr leistungsfähig fühlen, dann geht das viel, viel mehr ans Ego ran. Mhm. Und die Kompensation ist dann oft einfach das zu negieren und zu sagen, das ist einfach nicht so und ich kompensiere das halt durch noch mehr Leistung und trinke dann eben jeden Morgen 10 Tassen Kaffee, um diese Müdigkeit, die sich daraus ergibt, auszugleichen, als dass man sich um den eigentlichen Auslöser kümmert und sich damit dann auch eingestehen muss, dass es vielleicht ein Stück weit, ja, Schwäche ist der falsche Ausdruck, aber einfach der Belastung geschuldet ist und der Körper, auch der männliche Körper, darauf reagiert.
Also abwarten in der Hinsicht nie die beste Entscheidung, sondern natürlich rechtzeitig auf die Signale achten.
Darauf achten und ein gewisses Maß an Selbstwahrnehmung einfach auch zuzulassen. Und nicht zu sagen, naja, es ist eben so und ich muss mich meinem Schicksal da fügen, weil viele Dinge kann man ja durchaus auch ändern. Wenn es um Stressbelastung geht, dann ist natürlich immer leicht von außen gesagt, naja, dann fahr mal einen Gang zurück, wenn jetzt gerade die berufliche Anspannung so extrem groß ist, dass viel Leistung erforderlich ist, dann muss man sich andere Ruheoasen suchen und dann in der Familie seinen Ruhepunkt wiederfinden und nicht da dann auch noch sich selber Stress machen.
Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt zum Spielplatz zurückkommen. Mhm. Sehen Sie denn gerade jetzt in den jüngeren Generationen einen Unterschied zu früher? Also ich habe zum Beispiel die Wahrnehmung, wenn man jetzt nach auf Social Media schaut, das Gesundheitsbewusstsein hat sich schon verändert, dass man mehr auf den Körper achtet. Mhm. Nehmen Sie das in Ihrer Praxis auch wahr?
Das nimmt man schon wahr. Wir hatten früher ganz, ganz wenige junge Männer, die sich um dieses Thema gekümmert haben. Also wir haben jetzt teilweise 18-, 19-, 20-Jährige, die zu uns in die Sprechstunde kommen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal so ein Check-up machen. Mhm. Und das hat's, also ich bin jetzt 20 Jahre niedergelassen und das hat's früher in der Form nicht gegeben, muss man ganz klar sagen. Okay. Ich meine, es wird vielleicht auch durch die Medien ein bisschen propagiert, dass auch für die jungen Männer ein gewisses Maß an Vorsorge und Gesundheitsfürsorge wichtig ist. Mhm. Früher gab's ja die Musterungsuntersuchungen, die wird's jetzt demnächst ja wahrscheinlich auch wieder geben. Über die Qualität so einer Musterungsuntersuchung will ich hier gar nichts sagen. Aber zumindest war das mal für die jungen 18-, 19-Jährigen so ein kleiner Zugang zum Gesundheitssystem. Dann wurde zumindest einmal so an den empfindlichen Stellen abgetastet. Und auch da wurde dann bei einem jungen Mann durchaus mal ein Hodentumor in einem Frühstadium diagnostiziert, was durch den Wegfall von so einer von so einer Untersuchung jetzt erstmal nicht mehr stattfindet. Mhm. Aber das übernehmen die Jungs jetzt offensichtlich dann doch so ein bisschen auch selber die Verantwortung dafür und machen sich Gedanken.
Mhm. Gerade weil Sie jetzt vom Abtasten gesprochen haben, uns als Frauen wird ja beim Gynäkologen immer geraten, auch zwischen den Vorsorgeuntersuchungen selbst mal abzutasten, die Brust. Gibt es denn so eine Empfehlung dann auch bei Männern? Und vielleicht haben Sie noch Tipps, auf was man achten muss dabei.
Ja, also da muss man jetzt dann wirklich trennen von den ganz jungen Männern, von den etwas älteren Generationen, etwas älter, 40, 45 plus meine ich damit. Der Hodenkrebs ist ja bei den jungen Männern in der Altersklasse der 16- bis 35-Jährigen mit Abstand der häufigste Tumor.
Okay.
Es gibt aber, weil die Absolutzahl dieser Erkrankungen nicht besonders hoch ist, da haben wir es so mit 5.000, 6.000 Neuerkrankungen jedes Jahr zu tun, gibt es keine generelle Früherkennungs- oder Vorsorgeempfehlung, dass den Jungs gesagt wird, alle 18-Jährigen sollen jetzt einmal im Jahr oder alle 2 Jahre zum Urologen gehen und sich da untersuchen lassen. Mhm. Und darum muss man an der Stelle dieses Selbstabtasten der Hoden dann propagieren, beim Duschen, beim Baden. Und das funktioniert relativ einfach, aber auch relativ verlässlich. Und wir haben immer so Schülertage. Jetzt diese Woche am Freitag kommen wieder 80 Schüler der 9. Klasse zu mir in die Praxis in 2 Gruppen. Und da kriegen die dann genau das am Modell erklärt. Da möchte keiner die Hosen runterlassen in der Altersklasse, aber dann kriegen die genau das erklärt. Und das kann man auch bei so einem Podcast einmal erläutern, wenn man den Hoden abtastet und einmal so auf den Daumenballen zwei Finger drauflegt, dann tastet man so eine prallelastische Struktur, so tastet ein ganz normaler Hoden sich an. Aber wenn man mal den Zeigefinger auf so einen Knöchel drauflegt an der Hand, dann tastet man wirklich so eine Verhärtung am Knöchel, wie sich auch ein Hodentumor anfühlt. Und das wäre immer ein Zeichen, dass man dann zum Arzt geht. Auch da braucht man nicht sofort größte Sorge haben, weil es gibt auch Verkalkungen im Hoden, die dann nicht besonders schlimm sind. Aber das wäre halt ein Anlass, dann einmal mit dem Ultraschall die Hoden zu untersuchen. Das ist eine klare Empfehlung. Und da freuen wir uns auch immer, wenn das über die Medien oder auch über solche Formate hier dann auch mal im wahrsten Sinne an den Mann gebracht wird, diese Information. Weil für alle Erkrankungen gilt natürlich auch für den Hodenkrebs, dass die Früherkennung die Prognose der Erkrankung schon erheblich beeinflusst. Mhm. Später, um auch die Frage sofort zu beantworten, bei der Prostata hat man eigentlich selber als Mann ab 40, 45, wenn es da um die Früherkennung geht, kaum eine Möglichkeit, selber wirklich eine gescheite Maßnahme zu treffen, um das für sich selbst zu erkennen. Mhm. Da ist man schon auf die Untersuchungsmöglichkeiten in der Arztpraxis angewiesen, weil die Prostata selber zu ertasten, ich glaube, das brauche ich keinem Mann versuchen zu erklären, das wird schwer möglich sein. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass die Tastuntersuchung in der Früherkennung für Prostatakrebs auch wirklich nicht sonderlich aussagekräftig ist.
Okay, vielleicht nochmal für uns Laien ein kurzer Überblick ab, welchem Alter sind welche Vorsorgeuntersuchungen besonders wichtig?
Also das, was ich gerade gesagt habe, so ab dem 16. Geburtstag macht es Sinn, selber die Vorsorge in die Hand zu nehmen, im wahrsten Sinne, und die Hoden abzutasten. Ab dem 35. Lebensjahr gibt es für die Jungs dann die Möglichkeit, oder für die Männer dann in dem Fall die Möglichkeit, einen Check-up zu machen. Das ist aber nichts Urologisches, das ist auch keine Krebsfrüherkennung, sondern das ist so ein Gesundheitscheck, der beim Hausarzt dann stattfindet. Und die klassische Krebsfrüherkennungsuntersuchung, die meist gemeint ist, wenn man davon bei den Männern spricht, ist die Prostatakrebsfrüherkennung, und die wird immer noch ab dem 45. Lebensjahr empfohlen.
Okay.
Ab 50 kommt dann die Darmkrebsvorsorge dazu. Das ist dann entweder über einen immunologischen Stuhltest, also ein ganz einfaches Testverfahren als ersten Indikator. Aber ab dem 50. Lebensjahr hat auch jeder Anspruch auf die Darmspiegelung. Da werden die Intervalle individuell festgelegt. Das bedeutet, wenn bei einer Darmspiegelung zum 50. Geburtstag alles 100% in Ordnung ist, dann ist die nächste Untersuchung erst nach 10 Jahren wieder dran. Und dann gibt es jetzt noch relativ neu ab dem 65. Lebensjahr ein sogenanntes Aortenscreening, wo dann auch der Hausarzt oder auch der Facharzt mit dem Ultraschall die Bauchschlagader untersucht, um solche Aufweitungen der Bauchschlagader möglichst frühzeitig zu erkennen. Dieses berühmte Aneurysma an der Bauchschlagader ist was sehr gefährlich werden kann. Und dementsprechend gibt es da mittlerweile auch die Empfehlung, danach aktiv zu suchen.
Jetzt haben Sie natürlich einen super Überblick. Gibt es denn Präventionsangebote, die aus Ihrer Sicht noch zu wenig oder zu selten genutzt werden?
Ja, da müssen wir einmal über die Begrifflichkeit vielleicht sprechen. Mit Prävention ist ja wirklich gemeint, Erkrankungen erst gar nicht aufkommen zu lassen, zu verhindern. Die meisten meinen mit dem Begriff Prävention ja eher sowas, was wir so eigentlich eher als Früherkennung bezeichnen, also zum Arzt zu gehen und Erkrankungen zu suchen und wenn dann eine Erkrankung vorhanden ist, die auch möglichst früh zu finden. Das gilt ja nicht nur für die Krebserkrankungen, sondern das gilt auch für den Diabetes, gilt auch für Fettstoffwechselstörungen, wenn Cholesterinwerte hoch sind, dann ist es ja immer gut, das möglichst so früh zu finden, dass die Erkrankung Erkrankung noch keine Schäden angerichtet hat. Mit Prävention sind ja ganz andere Dinge gemeint. Und da muss man, naja, den Männern immer dann nochmal deutlich mehr in den berühmten Allerwertesten treten, weil Prävention bedeutet meistens für die Männer schon wirklich einen Aufwand. Mhm. Heutzutage ist klar, dass sportliche Ertüchtigung, Bewegung und gesunde Ernährung auf so viele Facetten der Männergesundheit positive Einflüsse nimmt. Die meisten denken ja, wenn sie sich mal zum Sport begeben und was tun, in erster Linie an das Herz-Kreislauf-System, also an den protektiven Effekt aufs Herz und auf die Blutgefäße. Aber auch sämtliche Krebserkrankungen, die psychischen Erkrankungen, all das tritt bei den sportlich Aktiven signifikant seltener auf. Mhm. Als Beispiel Prostatakrebs, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, bei denen, die wirklich regelmäßig aktiv Sport treiben, tritt Prostatakrebs in 30% der Fälle seltener auf. Und 30% Risikoreduktion schafft man leider mit keinem Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt, auch mit keinem Obstsaft- oder Gemüseteller, sondern das geht wirklich nur durch sportliche Betätigung und dazu natürlich gleichzeitig auch eine möglichst gesunde Ernährung.
Also einfach wieder die Kombination, die es dann ausmacht, und man muss einfach ein bisschen Energie reinstecken.
Ja, genau. Da ist schon ein gewisser Aufwand gefragt, aber der Nutzen, den man dadurch hat, der zahlt sich dann auch aus, gerade dann mit steigendem Lebensalter. Mit 30, 35, 40 kompensiert man einfach viel noch durch das entsprechend fast schon jugendliche Alter. Mhm. Aber wenn der Mann dann mal die 60 überschritten hat, die 65, dann merkt man wirklich demjenigen auch im Alltag bei mir in der Sprechstunde an, ob das jemand ist, der sich sein Leben lang fit gehalten hat, oder ob das jemand ist, der die meiste Zeit mit der Tüte Chips auf der Couch verbracht hat.
Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, vielleicht auch in Ihrem Freundeskreis ist jemand, der sagt, ich fühle mich so gesund, ich brauche eigentlich jetzt nicht zur Vorsorge zu gehen. Was raten Sie oder was würden Sie Ihrem Freund dazu sagen?
Das ist natürlich immer so eine Mentalitätsfrage, die auch ganz, ganz schwer zu beeinflussen ist. Also als Urologe kann ich Ihnen versprechen, ist man auf jeder Party ein wirklich sehr gern gesehener Gast, weil dann werden Themen diskutiert, die man sich sonst nicht traut zu besprechen beim Glas Bier dann am Ende. Und man kann ja den meisten Männern über die rationale Schiene schon das ein oder andere erklären. Ich will nicht nur auf das Thema Prostatakrebs eingehen, aber die Zahlen, die der Prostatakrebs in Deutschland ausmacht, sind beeindruckend. Und wenn man die den Männern mal vorstellt, dann wird auch der ein oder andere einsehen, dass vielleicht eine Früherkennungsuntersuchung Sinn macht, weil es am Ende doch nicht so unwahrscheinlich ist, dass man von einem Prostatakrebs betroffen ist. 70.000 Neuerkrankungen haben wir in etwa jedes Jahr. Mal sind es 65, mal sind es etwas über 70.000 Erkrankungen, aber das schon seit vielen, vielen Jahren. Und in der Summe, weil viele Prostatakrebspatienten ja auch lange Zeit gut überleben mit ihrer Erkrankung, in der Summe haben wir wahrscheinlich heute am Tag so etwa 500.000 Männer, die dieses Prostatakrebs Krebsthema erlebt haben. Das sind dann die, die operiert worden sind, die also erfolgreich behandelt worden sind, aber auch die, die eine dauerhafte Behandlung brauchen, weil eben nicht mehr in einem lokal heilbaren Stadium entdeckt worden sind. Das ist schon mal eine beeindruckende Zahl, die kann man den meisten mit auf den Weg geben und sagen, naja, so unwahrscheinlich, dass du, wenn es blöd läuft, dann wirklich so eine Erkrankung dir einfängst, ist es nicht. Mhm. Und noch deutlicher wird's, wenn man die Zahlen mal hochrechnet aufs Alter, in der Altersklasse der 65-Jährigen, ist das Risiko, innerhalb der nächsten 10 Jahre an Prostatakrebs zu erkranken, für jeden Mann in Deutschland 1 zu 18. Einer von 18 erkrankt an Prostatakrebs. Mit 75 wird es dann sogar wieder etwas seltener. Dann sind es nur noch einer von 19, aber so viel Unterschied macht es auch nicht. Aber wenn man sich das mal überlegt, so eine Schulklasse mit 20 Schülern und einer davon kriegt so eine schwere Erkrankung, dann werden vielleicht die anderen, die übrig da sind, auch sich denken, naja, da macht so eine Untersuchung, wo man so eine Erkrankung in einem heilbaren Stadium finden kann, dann durchaus Sinn. Absolut. So versuche ich das immer auf der rationalen Schiene, weil das Emotionale zu sagen, ach ja, mir geht's gut und ich kann mir die Zeit schöner vertreiben, als eine halbe Stunde im Wartezimmer beim Urologen zu sitzen, ist auch nachvollziehbar.
Absolut. Aber die Zahl ist wirklich sehr überzeugend, muss ich sagen, an der Stelle. Jetzt nehmen wir mal an, wir waren beim Arzt und in der Regel kriegt man dann ganz viele Werte oder hoffentlich auch Ausschlussdiagnosen. Welche Laborwerte sollte denn jeder Mann in diesem Fall kennen und warum?
Jetzt fragen Sie natürlich einen Urologen und der wird Ihnen zuerst sagen, den PSA-Wert. Ja. Der PSA-Wert, das ist, die Abkürzung steht für prostataspezifisches Antigen. Das ist ein Eiweißmolekül, was in der Prostata gebildet wird, auch in der kerngesunden Prostata gebildet wird, von Prostatakrebszellen aber mehr gebildet wird, sodass man, wenn man diesen Wert über Jahre mit einer gewissen Regelmäßigkeit untersucht, dann sieht man, ob der Wert auf einem guten, gesunden Niveau bleibt oder ob da plötzlich eine Steigerung nach oben geht. Der Wert darf sich mit steigendem Lebensalter etwas erhöhen, er darf aber nicht anfangen, größere Sprünge zu machen. Und das ist eben für die häufigste Tumorerkrankung, was ich gerade gesagt habe, bei den Männern, ist das mittlerweile auch die Empfehlung, die auf dem ersten Platz steht. Es gibt Leitlinien zum Thema Früherkennung. Leitlinien fassen immer das zusammen, was man wissenschaftlich zu vielen Themen gesammelt hat über die Jahre. Und da steht der PSA-Wert. Trotz der Kritik, die man auch immer wieder liest in den Medien und überall, steht der PSA-Wert mittlerweile auf dem ersten Platz in der Früherkennungsempfehlung. Mhm. Und das ist sicher der Wert, wenn es um die Krebsfrüherkennung geht, der Sinn macht. Und der zweite Punkt, was ich vorhin sagte, Herz-Kreislauf-System, da gibt es ja einmal die klassischen Stoffwechselparameter. Und bei mir in der Praxis, wo wir ja auch nicht nur die urologische Vorsorge anbieten, sondern auch so einen Gesundheitscheck für die Männer, sind dann immer die Fettstoffwechselwerte noch dabei. Da geht es dann um Cholesterin, um die Triglyceride. Dann geht es natürlich auch um den Blutzucker. Da macht es sicher Sinn, diesen Blutzucker-Langzeitwert ab und an mal zu bestimmen, weil der zeichnet im Grunde immer auf, wie der Blutzucker in den letzten 3 Monaten war. Wenn da mal ein Ausreißer ist, weil man ein großes Stück Erdbeerkuchen gegessen hat, dann ist das ja nicht so schlimm. Es darf nur nicht so sein, dass der Zucker immer deutlich zu hoch ist. Und das kriegt man über diesen HbA1c-Wert, so heißt der, raus. Dann macht dieser Lipoprotein-A-Wert macht Sinn, um auch das Herz-Kreislauf-Risiko zu beurteilen. Und das sind eigentlich so die wichtigen Parameter. Mhm. Natürlich kann man auch noch die Nierenwerte mit angucken, die Leberwerte mit angucken. Aber so die Werte, die wirklich eine prognostische Relevanz haben, um zu sagen, daraus könnte eine ernsthafte Erkrankung und auch eine Einschränkung der Lebensqualität resultieren. Das sind die, die ich gerade erwähnt habe.
Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, warum war dieser PSA-Wert so oft schon in der Kritik?
Ja, der PSA-Wert, ich habe es gerade schon mit einem Satz gesagt, der ist halt nicht tumorspezifisch. Also es ist kein Wert, wo die Ampel nur grün oder rot anzeigt, sondern auch die gesunde Prostata produziert PSA. Mhm. Und dann gibt es immer Möglichkeiten, dass dieser PSA-Wert auch mal vorübergehend verfälscht ist im negativen Sinne. Beispielsweise, wenn man jetzt bei schönem Sommerwetter mal eine lange Radtour gemacht hat, dann drückt der Sattel bei den Männern unten von den Beinen direkt auf die Prostata. Und dadurch, dass prostataspezifisches Antigen in der Prostata produziert wird, wird die Prostata dann gequetscht, ausgewrungen wie ein Schwamm. Und die nächsten Tage ist dann der PSA-Wert in der Blutbahn erhöht. Oder bei Entzündung der Prostata, bei Reizzuständen der Prostata oder auch nach einem Samenerguss geht der PSA-Wert mal hoch. Und deswegen ist es natürlich immer ein Marker, den man schon mit Bedacht auch hinterher in der Interpretation des Wertes betrachten muss. Weil ein einmalig erhöhter PSA-Wert heißt natürlich nicht, dass der Mann an Prostatakrebs leidet. Dadurch kam es aber immer wieder zu Maßnahmen, die dann übers Ziel hinausgeschossen waren. Weil wenn der PSA-Wert erhöht ist, dann wurde früher relativ schnell eine Probe aus der Prostata genommen. Also die sogenannte Prostata-Biopsie dann von dem Urologen veranlasst. Und so eine Probeentnahme aus der Prostata, das kann man sich schon so ein bisschen vorstellen. Die Prostata liegt nun nicht an der Körperoberfläche. Ja. Das ist schon ein Eingriff, den man dann über sich ergehen lassen muss. Und natürlich will man durch Früherkennungsmaßnahmen keinen Schaden anrichten. Und das muss immer in einem guten Verhältnis stehen. Mittlerweile ist aber die Interpretation des PSA-Wertes so weit verfeinert worden, dass man die Anzahl derer, die sich quasi unnütz einer Prostataprobeentnahme unterziehen müssen, das hat man so weit reduziert, dass jetzt eben schon eine sehr, sehr gute Aussagekraft besteht. Das liegt in erster Linie daran, dass man heutzutage auch die Bildgebung bemüht, also ein MRT macht von der Prostata, wenn ein Wert mal erhöht ist und die Radiologen das sehr, sehr gut einschätzen können, ob sich nun in der Prostata ein Krebs versteckt oder ob die PSA-Wert erhöht eine andere Ursache hat.
Okay, das ist schon mal eine sehr gute Erläuterung. Vielen Dank an der Stelle. Gibt es denn auch Symptome in dem Zusammenhang mit der Prostata, die man ernst nehmen muss, aber jetzt noch keine Panik gleich kriegen muss?
Die Symptome geben fast immer Rückschluss darauf, ob die Prostata sich gutartig vergrößert hat. Leider nur sehr selten darauf Rückschluss, dass sich in der Prostata was Bösartiges entwickelt. Diese gutartige Prostatavergrößerung, das hört man ja ganz, ganz oft, dass Männer nachts häufiger zur Toilette müssen. Was die Männer sehr plagt, ist, dass die dann auch einen sehr, sehr plötzlichen überfallartigen Harndrang haben und sich kaum noch vor die Tür trauen, weil sie nicht wissen, wo die nächste Toilette ist, auch nicht mehr ihrer Sportveranstaltung, gehen nicht mehr ins Stadion, um Fußball zu gucken, weil sie einfach Sorge haben, nicht schnell genug zur Toilette zu können oder abends auch nicht mehr ins Konzert oder ins Theater, weil es dann unangenehm ist, schon während der ersten Halbzeit sozusagen durch die Reihen aufstehen zu müssen. Und das ist alles eine Symptomatik, die aber auf die gutartige Prostatavergrößerung rückschließen lässt. Prostatakrebs, das ist der Anatomie der Prostata geschuldet, macht fast nie diese Symptome, weil man kann sich die Prostata vorstellen wie so eine Clementine, außen die Schale. Das ist leider die Region, wo der Prostatakrebs wächst. Die Harnröhre ist aber der weiße Stängel in der Mitte der Clementine, ja, und die zieht so in der Mitte durch die Prostata durch, sodass Tumore außen in der Schale dieser Clementine exemplarisch kaum mal auf die Harnröhre drücken und deswegen diese Beschwerden beim Wasserlassen dadurch kaum ausgelöst werden.
Okay. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Abschluss von unserem ersten Teil kommen, möchte ich noch gerne Ihre Meinung hören. Sie haben es schon mal ganz kurz angeteasert, aber es schadet ja nicht, das öfter zu hören. Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht der erste wichtige Schritt für einen Mann, der bislang nicht ganz so dahinter war, zur Vorsorge zu gehen oder sich generell mit dem Thema zu beschäftigen? Was wäre so das Erste, was Sie raten würden?
Ja, erstmal sich mit dem Thema ruhig auch ein bisschen zu beschäftigen, auch übers Internet zu beschäftigen. Man kriegt da ja auch sehr sinnvolle und hochkarätige Informationen. Und vor allen Dingen so ein bisschen die Sorge vor dieser Vorsorgeuntersuchung sich nehmen zu lassen. Denn viele Männer, auch das weiß man aus Befragung, gehen deswegen nicht hin. Erstmal, weil sie Angst haben vor einem negativen Ergebnis. Das ist so ein bisschen diese alte Vogel-Strauß-Mentalität. Wenn ich es nicht weiß, dann kann es erstmal so schlimm nicht sein. Und dann ist es immer noch früh genug, wenn ich es später erfahre. Aber ein anderer Teil der Männer hat wirklich Sorge davor, beim Urologen hinter der verschlossenen Tür schlimme Qualen zu erleiden. Und das liegt in allererster Linie an dieser berühmten kleinen Hafenrundfahrt, also an der Abtasterei der Prostata. Viele Männer sagen, ich gehe nicht zur Prostatakrebsfrüherkennung und da wird dann ja auch die Niere und die Blase und alles auch noch mit dem Ultraschall gleichzeitig mit angeguckt. Also bei der Früherkennung dreht sich's ja nicht nur um das Thema Prostata. Aber viele gehen deswegen nicht hin, weil sie buchstäblich einfach keine Lust haben, sich mit dem Finger vom Po aus die Prostata untersuchen zu lassen. Und da muss ich dann noch einmal kurz wieder auf die Leitlinien zurückkommen, wo ich gerade vorhin gesprochen habe. Seit August 2025 steht in den Leitlinien explizit drin, dass die Tastuntersuchung vom Po aus zur Früherkennung von Prostatakrebs nicht mehr gemacht werden soll.
Okay.
Im Moment ist das ein bisschen komplex, weil der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen verlangt von uns in der Praxis aktuell immer noch diese Tastuntersuchung, weil es gibt auf der einen Seite die wissenschaftlichen Leitlinien, die das sagen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass man die Tastuntersuchung nicht mehr machen soll. Aber es gibt auf der anderen Seite die Richtlinien, woraus hervorgeht, welche Leistung ein Arzt für die Prostatakrebsfrüherkennung abarbeiten muss. Und da steht die Tastuntersuchung leider noch drin, sodass der Arzt aktuell in der Zwickmühle ist, entscheiden zu müssen, richtet er sich an den Leitlinien oder an den Richtlinien aus. Da geht es auch um abrechnungstechnische Gründe, weil man kann die Vorsorge beim Mann halt nur abrechnen, wenn man den Leistungskatalog vollständig erfüllt bei gesetzlich Versicherten.
Okay.
Und deswegen wird der Arzt aktuell diese Untersuchung tendenziell weiter anbieten. Aber das ist jetzt wirklich eine Sache von Monaten maximal, weil das liegt in Berlin beim gemeinsamen Bundesausschuss. Und es wird so kommen, dass der PSA-Wert demnächst auch im gesetzlich versicherten Bereich von den Kassen bezahlt wird und die Tastuntersuchung gestrichen wird. Also kann man den Männern diese Sorge schon mal nehmen. Ja, und dann wirklich das Fazit daraus ziehen. Also so schlimm ist eine Vorsorge nun wirklich nicht. Und damit hat man eben einen ganz großen Teil abgedeckt. Und die andere große Vorsorge, eben die Darmspiegelung, die wird heutzutage immer in einem Schlummerschlaf gemacht. Also das Einzige, was lästig ist, ist abends und morgens diesen Liter von diesem isotonischen Flüssigzeug runterzukriegen. Aber auch das ist hinzukriegen. Also insofern ist der Aufwand deutlich, deutlich geringer geworden für die Männer. Und damit kann man sich schon anfreunden mit dem Angebot.
Das glaube ich auch.
Ja.
Und vielleicht zum Abschluss noch, gibt es noch einen anderen Mythos über Männergesundheit, den Sie heute gerne für ein für alle Mal ausräumen möchten?
Ja, ich glaube, dass dieser, was wir ganz am Anfang gesagt haben von der halben Stunde, dieses Indianer kennt keinen Schmerz, dass das so ein Mythos ist bei den Männern, den man eigentlich, was viele auch selber einsehen schon irgendwann, aber was man wirklich ausräumen muss. Denn eigentlich ist der gesunde Mann, der sich selber um seine Gesundheit kümmert und da wirklich das Thema auch in die Hand nimmt, ist ja der viel leistungsfähigere Mann. Wenn einer ständig irgendwelche Beschwerden hat, nicht mehr leistungsfähig ist, dann kann er im beruflichen Alltag, im familiären Umfeld auch nicht eigentlich die Rolle erfüllen, die er sich selber zuschreibt und die er eigentlich auch gerne erfüllen möchte. Und darum denke ich, sollte man sich auch da, wie viele es bei ihrem Auto auch einmal im Jahr tun, die Inspektion ruhig einmal im Jahr über sich ergehen lassen, damit man eben auch für die Zukunft dann fit ist und seinem Leistungsanspruch auch gerecht werden kann.
Absolut. Und vielleicht auch einmal öfter drüber nachdenken, nicht leichtfertig diesen Satz zu sagen, dem Kind, Indianer kennt keinen Schmerz, der wurde mir tatsächlich auch gesagt.
Ja.
Also, genau. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Jäger, für diesen ersten Teil unserer Podcast-Serie. Es waren sehr spannende Einblicke zu, warum Männer krank werden und was sie dagegen tun können. Im zweiten Teil sprechen wir gleich über Stress, Schlaf und mentale Gesundheit, sozusagen die stillen Risiken. Und für Sie noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Hinweis, wir unterstützen Sie als Versicherte, Sie mit vielfältigen Gesundheitsservices wie zum Beispiel mein Präventionscoach für Ernährung, Bewegung und Schlaf, mein Gesundheitslotse als persönlicher Ansprechpartner für alle Gesundheitsfragen und mit Behandlungsprogrammen wie mein Blutdruck, mein Gewichtscoach, mein Diabetescoach und alles dazu finden Sie auf gesundheitswelt.allianz.de. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
Jetzt kommt Werbung.
Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.